Ja, es geht um das Doppelgebot der Liebe. Hermann hat es schon verraten. Und da möchte ich eine kleine Vorbemerkung am Anfang sagen, dass uns das Ganze nicht auf die Füße fällt nachher. Beim Doppelgebot der Liebe geht es ja um die Liebe zu Gott, um die Liebe zu einem selber und die Liebe zum Nächsten. Also Liebe, die von mir ausgeht. Das Erste ist nicht die Liebe, die von mir und dir ausgeht, sondern das Erste ist die Liebe Gottes, die Liebe, die von Gott ausgeht. Der Hermann hat es vorher auch schön rübergebracht. Ich will das nochmal verstärken, die Liebe Gottes zu uns. Er hat uns zuerst geliebt. Und das gilt einfach so. Und das ist was Wunderbares, was ganz Tolles, was Schönes, dass du, dass ich, dass wir geliebt sind. Soweit die Vorbemerkung. Und dann möchte ich mit... Ich muss das Ding anmachen. Ja. Dann möchte ich mit zwei Bonhoeffer-Zitate in die Predigt einsteigen. Das Doppelgebot der Liebe kommt ja von den Gebote her. Ich fasse ja die 10 Gebote zusammen. Da das erste Zitat: Gott achtet jeden Menschen so wert, dass er zu ihm sagt, ich bin dein Gott. Ich bin dein Gott. So muss ich es eigentlich betonen. Und das Gebot Gottes ist die Erlaubnis, als Mensch vor Gott zu leben. Also ein ganz konstruktiver, ein ganz schöner, ein ganz einladender Ansatz. In den 10 Gebote geht es um unsere Gottesbeziehung. Gott sagt zu uns, ich bin dein Gott, ich habe dich erlöst. Er möchte unser Herz, er möchte die Ehre, er möchte unsere Anbetung. Er möchte unser Leben, unseren Alltag, und wenn wir ihm beides geben, fließt Segen in unser Herz und in unser Leben. Und dann erleben wir, wie es in Psalm 119 steht, glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Und jetzt bin ich beim Predigtext, das ist der Hintergrund jetzt für das höchste und schönste Gebot, so wie es Amen gesagt hat, wie Jesus es nennt, aus Matthäus 22, Vers 34 bis 40. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich, und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das wichtigste Gebot, das Doppelgebot der Liebe oder die Liebe zu Gott und die Liebe zu sich selber und zu den Menschen. Ein erstes: wenn es um das Thema Gott lieben geht, muss klar sein, hier wird nicht eine Leistung abgefragt. Hier geht es nicht um irgendeine Leistung. Was für eine verkehrte Sicht von Gott haben viele Menschen. Bei vielen geht es um Verbote. Es ist ja auch so, wir haben im ganzen Alten Testament 365 Verbote für jeden Tag ein Verbot. Da könnte man jetzt denken, die Bibel hat einen destruktiven Ansatz. Das ist ganz und gar nicht so und kommt hier auch ganz und gar so nicht zum Tragen. Bei vielen geht es um Verbote, Dinge nicht zu dürfen, um etwas leisten zu müssen, um Anstrengung. Eine Frage: Hast du dich mal angestrengt, jemanden zu lieben? Das ist ja fast ein Widerspruch in sich selber, gell? Sich anstrengen müssen, um jemand lieben zu können. Das hat wahrscheinlich nicht geklappt und macht eher frustriert und verklemmt. In der ganzen Beziehung zu Gott und dem Leben als Christ, man hat viele Gemeinden einen ganz entscheidenden Fehler. Man konzentriert sich auf das Negative. Man weiß immer genau, wogegen sie sind, aber selten wofür. Kennt ihr auch solche Leute, wo man genau weiß, der ist da dagegen, ich bin dagegen, ich bin schon aus Prinzip dagegen. Und wenn man fragt, hey, für was stehst du eigentlich? dann können die Leute oftmals wenig oder nichts sagen. Und das ist das Bild, das viele Gemeinden und viele Christen in der Welt abgeben. Und das kommt nicht gut an. Viele konzentrieren sich auf das Einhalten der Gebote bei sich und bei anderen und gehen äußerst verkniffen durch ihr Christenleben. Lasst uns nochmal den Text in Matthäus 22, Vers 34 bis 40 genau ansehen. Ist es nicht ein wunderbarer Konter von Jesus und eine tolle Antwort auf die Gesetzeslehrer? Auf die geht er ja eigentlich ein, auf die Gesetzeslehrer. Jesus ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, das stimmt wohl. Also er will es nicht abschaffen, er ist aber gekommen, um ihm einen angemessenen Platz zuzuweisen, es auf eine neue Art und Weise auszudrücken. Alle Gebote, die Menschen mit den 10 Geboten in Zusammenhang bringen, fasst Jesus in den beiden äußerst positive Gebote zusammen. Wenn wir in diese beiden Gebote auch nur ansatzweise gehorsam sind, dann kann es nicht anders sein, als dass sich unser Leben positiv verändert, dass unser Leben eine Ausstrahlung kriegt, dass sich es verbessert, dass eine neue Leidenschaft in unser Leben hineinkommt. Es geht beim Christsein, und da sind wir dann bei der Diakonie und bei anderen praktischen Dingen, um das, was wir tun, nicht um das, was wir nicht tun, was wir vermeiden. Es geht nicht in erster Linie um die Sünde, die wir aktiv tun, beziehungsweise darum, diese zu vermeiden. Das Ganze hat vielmehr positive Komponente. Es geht nicht um Vermeidung von bestimmten Dingen, sondern es geht um das Leben mit Jesus. Wir orientieren uns an Jesus, der, wie wir glauben, wissen, absolut ohne Sünde war, und doch hat er Dinge getan, die auffällig unruhig waren, beziehungsweise unruhig gemacht. Aber ich will ein paar Dinge nennen von Jesus, die er gemacht hat. Er macht seine Eltern große Sorge, als er 12 Jahre alt war. Er hat gewütet, als er Händler aus dem Tempel geworfen hat. Er hat einen seiner Freunde, den Petrus, als Satan bezeichnet. Eine hilfesuchende Frau hat er ziemlich barsch abgefertigt. Er beschimpfte wichtige Menschen in seiner Zeit mit heftigen Kraftausdrücken. Seine eigene Familie verleugnete er in aller Öffentlichkeit. Ein harmloser Feigenbaum verflucht er. All das sind oberflächlich betrachtet merkwürdige Dinge. Und trotzdem glauben wir, dass Jesus ohne Sünde war. Das bedeutet dann aber mit Sicherheit nicht, sich unauffällig zu verhalten. Ja, bloß keinen Anstoß zu erregen, sondern das Leben als Christ aktiv zu gestalten und konsequent zu gehen. Wir sollen nicht nur Sünde vermeiden, sondern mithelfen, dass sich diese Welt verändert. Jesus kannte das Gesetz und erfüllte das Gesetz, aber er hatte kein Vorschriftenbuch in der Hand oder im Kopf, das er erfüllte. Er tat das, was er den Vater tun sah. Das ist die große Herausforderung, vor der wir alle stehen. Das tun, was Jesus tut. What would Jesus do? Die jungen Leute hatten vor Jahren solche Armbänder. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? WWJD ist da draufgestanden in große Buchstaben. Sind wir wirklich bereit, alle Situationen in seine Hände zu legen? Gott möchte uns gebrauchen. Gott möchte, dass wir seine Liebe erfahren und dass wir dann seine Liebe weitergeben und erwidern. Furcht ist nicht in der Liebe, sagt Johannes. Wir müssen wegkommen von der Angst, Dinge falsch zu machen oder uns Gottes Liebe zu verscherzen. Gottes Liebe gilt uns ohne Vorbehalte. Gott möchte, dass wir nicht halt im Vermeiden von Sünden stehen bleiben, um es mit Gott nicht zu verspielen. Gott möchte uns und möchte von uns geliebt werden, weil er Gott ist, weil er uns liebt. Gott möchte nicht, dass wir versuchen, ihn durch ein artiges Verhalten gnädig zu stimmen. Davon handelt die Bibel eigentlich von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Mit vielen verschiedenen Umschreibungen. eben, dass es nicht darum geht, Gott artig zu stimmen, sondern dass wir Beschenkte sind und dass wir von dem Geschenk, das Gott uns in Jesus macht, dass wir davon leben dürfen, dass wir das annehmen dürfen, dass wir das weitergeben dürfen. Gott schuf uns als Gegenüber. Er schuf uns nicht als Sklaven, nicht um ein paar gute Diener zu bekommen. Gott hat Diener gar nicht nötig. Das heißt nicht, Gott schuf den Menschen zu seinem Diener oder Gott schuf den Menschen zu seinem Sklaven, sondern Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild. Er schuf uns als Gegenüber, als Partner, als Wesen, die in einer Liebesbeziehung zu ihm ihre Bestimmung haben. Wir sollen Wesen sein, mit denen Gott die Beziehung genießen konnte, Wesen für Gott, die für Gott ein Genuss sind und die Liebe zu ihm im Genießen Gottes ihre Erfüllung findet. Doch bedauerlicherweise wendet sich der Mensch bis heute von dieser Liebe ab und versucht, anderes zu genießen, versucht, in anderem seine Sinnerfüllung zu bekommen. Man denkt, man braucht Besitz, um das Leben genießen zu können. Man flüchtet sich in Besitz und Spaß, in Beziehungen und Aktivitäten, um irgendwie dann doch ohne Gott ein erfülltes Leben zu bekommen. Doch trotz allem Genuss bleibt eine letzte Lehre. Jesus sagt hier ganz deutlich, was unsere Bestimmung ist, geliebt zu werden und zu lieben. Nichts anderes. So einfach. Nichts anderes ist unsere Bestimmung, sondern schafft Befriedigung ohne Nebenwirkungen. Geliebt zu werden und zu lieben. So ist die Botschaft von Jesus so klar. Aber wir Menschen machen es oftmals viel komplizierter, als es in Wirklichkeit ist. Und der Teufel kommt in diese einfache Sache immer wieder rein und sät Zweifel, sollte das wirklich so sein? Nein, Gott will dir Dinge vorenthalten, dir nicht geben, dir manches fernhalten und eigentlich liebt Gott dich gar nicht. Alles Lüge, denen wir aufsitzen, für die wir ein Ohr haben, weil wir Gott nicht verstehen und jedes Problem, jede Schwierigkeit als Strafe ansehen oder als schreiende Ungerechtigkeit. Lasst uns unser Bild von Gott erneuern, radikal ändern. Was heißt denn eigentlich Liebe? Wahre Liebe heißt, jemand anderen um seiner selbst willen zu lieben, nicht um irgendetwas von ihm zu bekommen. Augustinus sagt, du würdest rot werden, wenn dich dein Ehepartner nur wegen deines Geldes lieben würde und wenn dir Armut zustöße, vielleicht ein Ehebruch dächte. Wenn ich sagen würde, ich habe meine Frau deshalb geheiratet, weil sie mir die Wäsche macht, weil sie mir Essen kocht und weil sie so nett auf die Kinder aufgepasst hat und da alles im Griff hatte, dann würden alle sagen, du liebst sie nicht richtig, du benutzt sie nur. Wenn ich jemanden nur lieb, um etwas anderes zu bekommen, dann benutze ich ihn nur, dann ist es tiefster Egoismus. Wenn ich meine Frau nur lieben würde, solange sie mir was bringt, dann wäre es keine Liebe. Liebe heißt, jemanden als Person zu sehen, zu genießen und nicht den Nutzer aufzurechnen. Jemand hat mal gefragt, wer liebt dich nach Abzug deiner Stärken? Wer liebt dich, auch wenn du nicht mehr funktionierst? Wer jubelt einfach, weil du da bist, sei es auch nur als stummer Gast? Wer fragt nicht erst, was du weißt und was du kannst und was du hast? So liebt Gott uns. Er fragt nicht, was wir ihm nützen. Er liebt uns grundlos. Und genau das wünscht er sich dann auch von uns. Gott möchte echt geliebt werden und das heißt, um seiner selbst willen geliebt werden. Er möchte, dass wir nicht nur deswegen mit ihm zu tun haben wollen, damit er uns was nützt, sondern einfach, weil er Gott ist. Einfach, weil er da ist. Wenn wir ihn nur benutzen, um unser eigenes Leben zu bereichern, dann verfehlen wir den Sinn des Lebens. Gott darf unser Diener sein, der uns das Leben etwas schöner macht. Dann benutzen wir Gott nur. Und dieses Benutzen Gottes, das steckt so tief in uns drin. Hast du schon mal auf deine Gebete geachtet? Mach das vielleicht beim nächsten Mal, wenn du wieder dran bist zu beten. Worum geht es dabei hauptsächlich? Geht es um die Anbetung zuerst? Oder geht es um mich, um meine Bedürfnisse, dass Gott mir etwas Gutes tut, dass er mir Gesundheit schenkt, dass er dieses und jenes Problem löst? Mal gesetzt der Fall, Gott würde das alles so tun, wie ich das wollte und würde jedes meiner Probleme lösen und jeden Wunsch erfüllen, würde es die Liebe zu Gott vergrößern, würde es die Beziehung zu Gott, die Liebesbeziehung stärken oder würde es die Anzahl und Größe unserer Wünsche nur erhöhen? Ich meine Letzteres. Die tiefste, die innigste Beziehung von Menschen, die festeste Stellung bei Christen erlebe ich bei denen, die aus dieser selbstverständlichen Beziehung und Liebe zu Gott leben und nicht von äußeren Umständen dann halt abhängig sind. Wie oft klagen wir über unser Leid, darüber, dass es nicht vorangeht in unserem Leben, dass wir irgendwie nicht so richtig weiterkommen, dass wir Probleme haben, die uns unmöglich machen, zu beten. Aber Gott verändert sich nicht, er entzieht uns seine Liebe nicht. Wir sind es meistens, die uns ihm entziehen, manchmal menschlich und verständlich. Wozu möchte ich euch heute Abend auffordern und herausfordern? Es geht darum, einen Lebensstil der Anbetung einzuüben, Gott zu loben und zu preisen um seiner Selbstwille, weil er da ist. Wie heißt es in dem schönen Terstegenlied? Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Das ist durch die Zeit das, um was es geht. Das heißt, immer wieder durchatmen können und zur Ruhe kommen können, sich sonnen in der Liebe Gottes, jawohl, sich sonnen in der Liebe Gottes, sonn dich in der Liebe Gottes, ganz unabhängig von den Problemen deines Lebens. Gott lieben heißt, auch gerade in der Tiefe des Lebens Friede zu finden. Und wer das schafft, der sieht auf einmal das Leben dann auch von einer anderen Sicht. Gott zu genießen heißt ja nun nicht, das Leben zu verachten. Ganz im Gegenteil, ich möchte behaupten, wer Gott liebt, der kann gerade das Leben in volle Züge genießen, weil er alles als ein Geschenk von Gott sieht, weil ihm alles zum Besten dient. Ja, gerade der Christ kann das Leben genießen, weil er von keiner Sache dieser Welt mehr die letzte und tiefste Lebenserfüllung erwarten muss. Ist es einfach? Sicher nicht, weil die meisten von uns anders geprägt sind und wir es jeden Tag anders vorgetragen bekommen. Du zählst, du brauchst, du darfst, du hast einen Anspruch drauf, diesen Kreis müssen wir durchbrechen, einen Schritt des Vertrauens auf Gott zu machen und sagen, Herr, ich weiß, dass du mich liebst. Manchmal weiß ich das mehr, manchmal spüre ich sogar, dass ich geliebt bin. Jesus hat es gesagt und er möchte uns fähig machen, Liebe zu empfangen, zu erwidern und an andere Menschen weiterzugeben. Ich will nicht auf meine Probleme, die ich auch habe, schauen, auf das, was schwierig ist, sondern ich will auf das Einzige schauen, was wichtig ist und was zählt in diesem Leben. Und das ist seine Liebe. Und dann mach mich fähig, aus dieser Haltung die Dinge zu tun, die du mir aufgetragen hast, nicht weil ich muss, sondern weil ich gar nicht anders kann, weil deine Liebe mich drängt. Das ist ja der Uransatz von Diakonie. Nicht wir müssen was machen, nicht wir müssen irgendwelche Liebesdienste tun, sondern wir tun es, weil wir es gar nicht anders können, weil uns die Menschen auf dem Herzen liegen. Und die Christen, das sind nicht die komischen Typen, hoffentlich, die jede Woche in die Kirche und Gemeinde rennen oder rennen müssen, sondern die, die einfach positiv anders sind und was ausstrahlen, was andere auch gern haben möchten. Das ist das schönste und größte Zeugnis, wenn mich jemand fragt, du Wilfried, warum bist du so anders wie andere? Das sollte unsere Botschaft sein. Gott liebt dich, Gott hat dich erlöst und er möchte dein Leben reich machen. Reich durch seine Gegenwart, nicht als strafender Sheriff. Nochmals, Gott ist nicht der strafende Sheriff, sondern der liebende Vater, der uns Geborgenheit schenkt. Und wir dürfen dann präsent sein in dieser Welt, in unserer Gesellschaft, positiv präsent Dinge zu tun, weil Gott gut ist. Nicht anbiedern, aber auch nicht kuschen, nicht den Mund halte, sondern zeige, Gott ist da, Gott hat ein Interesse an dir, an jedem Einzelnen, er liebt den Menschen. Gott will die Menschen aus ihrem manches Mal so tristen Leben oder aus ihrem hektischen Leben oder aus ihrem gehetzten Leben oder aus ihrem sinnlosen Leben herausholen, herauslieben. Und dazu braucht er dich und mich. Wir haben eine Botschaft, die überaus positiv ist. Veränderung ist möglich im Leben, aber nur durch Jesus. Wir haben ein breites Feld, wo wir Gott lieben und seine Liebe weitergeben können. Gott schweißt hier, oder Jesus schweißt hier zwei Gebote zusammen, die Liebe zu Gott und die Liebe zu Mitmenschen. Und er bezeichnet sie als gleichwertig. Ist nicht die Liebe zu Gott wichtiger als die Liebe zu Menschen? Immerhin ist doch Gott der Höchste und wir Menschen, naja. Hier gehört zusammen, was nicht sich trennen lässt, wie zwei Seiten einer Medaille. Wer die eine Seite zerstört oder beschädigt, zerstört die andere ebenfalls. Wer die Liebe zu Gott wegnimmt, verliert auch die Liebe zum Nächsten. Und wer die Liebe zum Nächsten kündigt, der hat auch keine echte Liebe mehr zu Gott. Es ist ein und dieselbe Liebe, nur die Empfänger sind unterschiedlich, aber nicht mal getrennt. Denn unsere Nächsten gehören ja auch Gott, sie sind ja zumindest seine Geschöpfe. Weil er der Schöpfer sie liebt, soll ich auch sein Geschöpf lieben und umgekehrt. Und es fängt bei mir selber an, dass ich mich selber lieben kann. Dass ich mich nicht veracht, dass ich nichts gegen mir im Herzen trage, dass ich mich liebhaben kann. Kannst du dich lieben? Kannst du dich selber lieben? Ich kenne Menschen, die kennen das nicht. Und die können dann auch nicht andere lieben. Das geht da nicht. Die Liebe zu Gott ist wahrscheinlich das Primäre, da aus dieser Verbindung die Liebe zu Mitmenschen entspringt und genährt wird. Das bedeutet nicht, ich liebe den anderen, weil er so lieb ist, sondern ich liebe den anderen, weil Gott mich liebt und ich Gott lieb. Die Liebe zum Nächsten wird geradezu zum Indiz meiner Gottesliebe. Wir können nicht Gott lieben auf Kosten der Liebe zu unseren Mitmenschen. Wenn die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen echt ist, lässt sich das nicht gegeneinander ausspielen. Die Pharisäer und Schriftgelehrte, die haben sich immer wieder hinter Gebote versteckt und dann manches außer Kraft gesetzt, mit der Begründung, Gott zu gehorchen. Sie haben zum Beispiel das Gebot, dass man sich um die Eltern kümmern soll, außer Kraft gesetzt, indem sie gesagt haben, wir geben dafür Opfergabe. Ich gebe ein Opfer ab und dann können mir meine Alte egal sein. So war das damals. So haben das die Pharisäer und Schriftgelehrte praktiziert. Die Liebe zu Gott ist eine gesunde, wenn sie zur Nächstenliebe führt. Und die Liebe zum Nächsten ist eine gesunde, wenn sie der Gottesliebe entspringt. Für den Fall, dass ich nicht weiß, wie diese Liebe sein soll, hat Jesus gleich die Orientierungshilfe mitgegeben, eben wie dich selbst. In der Bergpredigt sagt Jesus, so was du willst, dass man dir tut, das tu auch dem anderen. Und schon wissen wir Bescheid. Die Umsetzung erfordert allerdings etwas mehr Zeit und Mühe. Mit dem Doppelgebot der Liebe deckt Jesus übrigens beide Tafeln der 10 Gebote ab. Er sagt ja auch, dass er die 10 Gebote zusammenfasst mit dem Doppelgebot der Liebe. Bei den Geboten auf der ersten Tafel, wenn wir die jetzt im Hinterkopf Revue passieren lassen, geht es um unser Verhältnis zu Gott. Und daraus resultieren beide Gebote auf der zweiten Tafel um unseren Umgang mit den Mitmenschen. Nochmal der steile Satz zum Schluss. Es geht nicht um dich, es geht um Gott. Aber Gott geht's um dich und um deine Mitmenschen und um seine grenzenlose Liebe zu uns allen. Dazu sind wir eingeladen. Amen. Ich will mit uns beten.